Ich möchte heute mit uns einen Teil 2 anschauen, den Teil 2 vom Neujahrsgottesdienst. Das ist ein bisschen unfair, weil nicht alle dabei waren. Deswegen muss ich vielleicht manche damit nochmal mit der Wiederholung nerven. Ich hoffe, es nervt keinen. Ich muss kurz wiederholen, weil sich auch unser zweiter Teil heute auf den ersten Teil bezieht. Die Frage, die ich grundsätzlich gestellt hatte, war: Was hat Ewigkeitswert? Was von dem, was wir Menschen tun, hat Ewigkeitswert? Was können wir tun? Und wir hatten uns vor 2 Wochen angeschaut, woher wir Menschen kommen, was wir eigentlich sind, wozu wir von Gott geschaffen sind und was wir alles versuchen zu tun, um irgendwie etwas von Ewigkeitswert zu schaffen mit der Kraft unserer eigenen Hände, mit dem, was wir selbst tun können. Wir hatten uns angeschaut, dass Gott die Menschen gemacht hat, um über die Erde zu herrschen, um sie zu bevölkern, um sie sich untertan zu machen. Und dass er sie in den Garten gesetzt hatte, mit der Aufgabe, den zu bebauen und zu bewahren. Dass es also von Anfang an schon im Paradies, schon im Garten Eden, Arbeit gab. Ja, der Mensch ist nicht dafür gemacht, zu chillen, wie man heute sagt. Der Mensch ist dafür gemacht, zu arbeiten. Arbeiten ist etwas Göttliches, das hat uns Gott ins Herz gelegt, kreativ zu sein, etwas zu schaffen, etwas zu tun. Arbeit ist also eine von Gott vorhergesehene, geschaffene Sache. Und das war am Anfang auch gut. Mit Gott als Arbeitgeber lief das noch sehr gut. Und es war etwas Schönes und es war etwas Gutes für den Menschen. Aber wir wissen, dass der Mensch gesündigt hat. Und daraufhin hat Gott Flüche ausgesprochen über die Schlange. Er hat einen Fluch ausgesprochen, der die Frau betrifft, und einen Fluch, der den Mann betrifft. Und er hat der Frau Mühen bei der Schwangerschaft, Schmerzen bei der Geburt und ein Verlangen nach ihrem Mann mitgeteilt. Aber der Mann soll über sie herrschen. Wir sehen also, dass etwas zwischen Mann und Frau passiert und aus dem Gleichgewicht geraten. Und der Mann sollte ein Leben lang unter Mühen und unter dem Schweiß seines Angesichts sein Brot verdienen. Dornen und Disteln kamen auf einmal dazu und die Arbeit wurde etwas Mühsames und Anstrengendes. Die Bibel sagt es, dass wir im Schweiße unseres Angesichts unser Brot verdienen sollen, bis wir wieder zu Staub werden. Wenn das so, das ist so die Zusammenfassung von dem, was der Mensch macht. Er kommt auf die Erde, aus dem Staub ist er genommen, er arbeitet im Schweiß seines Angesichtes, um zu überleben, um sich zu ernähren, um zu wohnen, und wird dann wieder zu Staub. Und da stellt sich ja die Frage, soll es das wirklich gewesen sein? Ist das alles? Und wir haben uns dann angeschaut, in erster Linie aus dem Buch Prediger, was wir Menschen alles versuchen, um diesem Leben jetzt einen Wert zu geben, um dem einen Sinn zu geben, um den zu füllen mit unserer eigenen Kraft. Das spricht Salomo dort sehr interessant aus. Und er hatte, ich habe mal 4 Ansätze daraus geholt, was der Salomo versucht hat, um seinem Leben einen Wert zu geben. Der hat also versucht, besonders weise zu werden, alles an Wissen anzusammeln, was es gibt. Er hat sich mit allem beschäftigt. Der hat es auch versucht mit Freude, Wein, vielen Frauen. Er hat sich riesige Parkanlagen gebaut. Er hat es sich richtig schön gemacht. Er hat es mit Erfolg bei der Arbeit. Er hat versucht, einen ganz hohen Status zu bekommen, Anerkennung bei den Menschen. Und auch mit sehr, sehr viel Reichtum hat er es versucht. Und alle diese Dinge versucht er dann und fällt am Ende in Urteil, auch zurückblickend. Und sagt zu allem diesen Satz, der das letzte Mal so oft kam: Alles ist nichtig und ein Haschen nach Wind. Nichtig und ein Haschen nach Wind. Wir hatten uns dann angeschaut, was ist Haschen nach Wind? Was passiert, wenn ich mit voller Kraft, keine Ahnung, übers Feld laufe und versuche, den Wind zu haschen? Da kann ich sehr viel Kraft investieren und es bleibt am Ende nichts. Gar nichts. Alles, was wir Menschen aus eigener Kraft versuchen, ist ein Haschen nach Wind. Es gibt vielleicht Dinge, die können uns mal kurzfristig irgendwie glücklich machen, aber den Mangel in unserer Seele kann das nicht auffüllen. Nichts davon wird uns auch vor Gott was bringen. Wir hatten gesagt, dass es im Himmel keine Titel gibt. Im Himmel wird niemand sagen, Herr Doktor so und so oder Herr Vorstandsvorsitzender so und so. Das zählt nichts. Das ist nichts wert. In Prediger 6, Vers 7 stand, alle Arbeit des Menschen ist für seinen Mund, die Seele aber wird nicht gesättigt. Ja, besonders wenn man vom Ende her schaut, was immer bleibt, wenn wir wieder zu Staub werden, dann ist es ernüchternd. Das ist einfach, ja, hart für uns, denn wir wollen ja wertvoll sein, wir wollen was machen, was wo andere dran denken, was irgendwie was bringt, was uns vorantreibt. Aber wir schaffen es nicht. Wir wissen auch, dass noch nicht mal auf der Erde die Schlauesten die Glücklichsten sind oder die Reichsten oder die am meisten Party machen, die meisten Frauen haben. Das gelingt uns ja noch nicht mal auf der Erde damit glücklich zu werden, geschweige denn einmal vor Gott. Da möchte ich noch ganz kurz das lesen, was in Prediger die Zusammenfassung davon war. Prediger 3, Vers 9. Was bleibt nun dem Schaffenden von dem, womit er sich abmüht? Ich habe das mühevolle Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, damit sie sich damit abplagen. Er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur, dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Es gibt also diese zwei Welten. Es gibt uns, die aus ihrer eigenen Kraft nichts mehr hinbekommen als Haschen nach Wind, die immer noch genau demselben nachgehen wie nach dem Sündenfall. Denn unser Leben kann man im Grunde genommen zusammenfassen als aus dem Staub geholt, arbeiten im Schweiß des Angesichts und wieder zu Staub werden. Das ist heute noch ganz genauso, nur dass die Dornen und Disteln ein bisschen anders sind. Und dann gibt es Gott, von dem gesagt wird, alles, was Gott tut, ist ewig. Gott bleibt in Ewigkeit und hat uns sogar die Ewigkeit ins Herz gelegt. Es gibt dieses Verlangen im Menschen nach der Ewigkeit. Und das ist auch der Schlüssel. Der Schlüssel zu einem Leben mit Ewigkeitswert kann nur Gott sein, kann nur Gott und seine Ewigkeit sein. Und ich will mit 4 Schritten versuchen, was können wir tun? Einfach 4 Schritte, um ein bisschen einen Rahmen zu haben, an dem man sich orientieren kann. Und Schritt 1 ist die Neugeburt. Und das hat der Dominik letzte Woche schon gesagt. Wir hatten uns da kein bisschen abgesprochen. Das hatten wir nicht geplant, aber das Thema war genau passend. Der Schritt hin zu einem Leben mit Ewigkeitswert ist eine Neugeburt. Wir müssen weg von dieser menschlichen Vergänglichkeit hin zu der Ewigkeit vom ewigen Gott. Wir müssen von Neuem geboren werden. Und das ist eine Handlung, die von Gott ausgeht, von ihm und seinem Geist. Menschen, die erkennen, wer sie sind, und die erkennen, dass sie nichts schaffen können, die erkennen, dass sie Schuld haben, die seinen Worten glauben und ihre Schuld bekennen, die will er zu einem neuen Mensch machen und ihnen ein neues Herz geben. Es gibt also eine fundamentale Wahrheit über ein Leben mit Ewigkeitswert. Es gibt keinen Ewigkeitswert ohne Gott. Ohne diese Wiedergeburt gibt es das nicht. Obwohl wir viel tun können, auch auf der Erde, gibt es diese ohne Gott nicht. Ich möchte aus Römer 3 lesen, was das Neue Testament dazu sagt. Römer 3 ab Vers 10. Warum gibt es das ohne Gott nicht? Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie alle sind abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Die Bibel fällt ein knallhartes Urteil über Menschen, die versuchen, aus eigener Kraft Gutes zu tun und die denken, das ist etwas Gutes mit Ewigkeitswert, was ich hier alleine auf die Beine gestellt habe. Und die Bibel sagt, das gibt es nicht. Ohne Gott gibt es das nicht. Wer nicht nach Gott fragt, der kann nichts Gutes tun. Es gibt kein noch so gutes Werk auf dieser Erde. Humanitäre Hilfe, das ganze Vermögen spenden, Selbstaufgabe oder irgendetwas, was einen Ewigkeitswert haben wird, wo Gott sagen wird, das hilft dir, das ist was wert. Das gibt es nur, wenn es einer Neugeburt folgt. Ohne Schritt 1, die Neugeburt, gibt es keinen guten Werke. Gibt es nichts mit Ewigkeitswert. Und das ist hart. Das ist wirklich hart. Und es passt manchmal nicht in unseren Kopf, aber es liegt an der Natur des Menschen. Wir versuchen von Natur aus erstmal ein Leben ohne Gott zu führen. Wir sind richtig gut darin, und das ist das Thema dieser ersten Predigt gewesen, Dinge zu tun, um Gott irgendwie aus dem Leben zu verdrängen und um es irgendwie ohne Gott zu schaffen, unserem Leben Ewigkeitswert zu geben. Wir lenken uns mit allem Möglichen ab und hoffen, es bringt uns voran. Die größte Sünde des Menschen ist es, Gott aus dem Leben auszuklammern. Es ist Gott wegzulassen. Es ist versuchen, alleine Gott zu sein. Wir machen heute grundsätzlich genau dieselben Dinge wie Salomo. Wir versuchen auch, uns selbst irgendwie voranzubringen und noch nicht mal die Inhalte haben sich geändert. Die Menschen sind gleich geblieben. Es gibt sogar Leute, die versuchen tatsächlich mit guten Werken oder mit humanitärer Hilfe irgendwie glücklich zu werden und die Leere in sich aufzufüllen. Aber es bleibt ihre Natur. Es bleibt ihre Natur, die fern von Gott ist, die nicht nach Gott fragt. Es gibt Menschen, die wenden sich falschen Religionen zu. Es gibt sogar Menschen, die sagen, es gibt keinen Gott. Wir müssen lernen, nach Gott zu fragen. Denn er ist der Schlüssel zur Ewigkeit. Ohne ihn geht es nicht. Ich möchte dazu noch ein paar Verse lesen aus 1. Johannes 2. Vers 15. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, ist Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Das ist im Prinzip eine Zusammenfassung auch der Predigt vom letzten Mal im Neuen Testament. Wer die Welt und ihre Angebote, glücklich zu werden, liebt, der hat nicht die Liebe des Vaters in sich, so steht es hier. Wer es immer weiter so versucht, der hat die Liebe des Vaters nicht. Und die Welt ist voll von Fleischeslust, steht hier, von Augenlust und von Hochmut des Lebens. Die Erfüllung unserer eigenen Wünsche und Lüste, das widerstrebt dem Willen Gottes. Das sind zwei Sachen, die sind gegensätzlich. Wir brauchen also eine Neugeburt. Und da kommen wir aber zum Schritt 2. Die Neugeburt ist ein Anfang und der Schritt 2, das lesen wir in der Bibel sehr oft, ist ein Schritt von einem Neugeborenen zu einem Erwachsenen. Mit der Neugeburt ist das Thema Leben mit Ewigkeitswert nicht abgeschlossen, sondern es ist der Anfang davon, der Anfang einer Veränderung. Wir hatten das auch heute Morgen gelesen, Gott macht uns erstmal zu seinen Kindern und zu einem Teil von im Prinzip ja seiner Familie. Und an diesem Tag schenkt uns Gott ein neues Herz und wir werden wieder zu Kindern. Das war ja das, was dem Nikodemus so schwer in den Kopf ging, wie es sein kann, dass man, also ob man wieder in komme ich wieder in den Bauch von meiner Mutter zurück? Wie soll das funktionieren? Aber es geht ja geistlich darum, dass wir als erstes einmal wieder Kinder werden, ja, ein Säugling. Und das ist ein Bild, was in der Bibel öfter gebraucht wird. Und man, wenn ein Säugling auf die Welt kommt, das kenne ich ja noch, und wenn ich dann meine Kinder denke, dann bekommt er erstmal Nahrung und ganz viel unverdiente Liebe, einfach nur, weil er da ist. Und ja, er hat keine Aufgaben, er muss nichts machen, es geht einfach nur, er bekommt einfach Säuglingsnahrung, er bekommt ein Zuhause und wie gesagt Zuneigung und Liebe. Und so ist es auch, wenn Menschen neu geboren werden, dann sind sie am Anfang ganz begierig, die wollen ganz viel aufnehmen, die können gar nicht genug bekommen von Gottes Wort. Sie verschlingen die Bibel, sie wollen alles wissen, sie wollen immer mehr erfahren und die wollen wachsen, die wollen immer mehr. Und Die Bibel beschreibt es aber, und ich will einen dieser Texte mal lesen, es gibt davon mehrere. Das ist ja nicht alles. Wer Nahrung zu sich nimmt, der wächst ja und der verträgt dann irgendwann nicht mehr nur Milch, sondern der bekommt dann auch andere Sachen zu essen und der bekommt mehr Verständnis, der weiß mehr und der wird irgendwann, ja, der bekommt dann sogar irgendwann Aufgaben und da ist eine lange Entwicklung. Ich möchte die Stelle aus dem Hebräerbrief lesen, Hebräer 5, wo der Paulus da einen Mangel feststellt. Und daraus möchten wir anschauen, was soll passieren nach einer Neugeburt? Hebräer 5, ab Vers 12. Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für den Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und Bösen. Davon gibt es noch einige Stellen mehr, die alle das im Prinzip dasselbe sagen. Gott möchte nicht 1 Million Säuglinge haben, die immer Säuglinge bleiben, die neu geboren sind und wo dann alles bleibt, die einfach immer nur empfangen wollen und immer nur Säuglingsnahrung vertragen. Es ist im Sinne Gottes, dass aus diesen Neugeborenen gereifte, erprobte, erfahrene Erwachsene im Glauben werden. Das ändert nichts daran, dass wir weiter Kinder Gottes bleiben. Aber bei uns gibt es auch, ich bin auch trotzdem noch ein Kind, auch wenn ich älter werde. Und so bleiben wir auch Kinder, wenn wir reifen. Wir lesen hier das Beispiel dieser Nahrung, das ja ein Hinweis schon darauf ist, auch wie das passiert, vom Neugeborenen zum Erwachsenen zu werden. Säuglinge vertragen nur Milch. Wenn man Säuglinge mit schwer verdaulichem füttert, dann gibt es darauf eine Reaktion. Das bekommt den nicht gut. Ein Thema ist aber, dass es auch darum geht, wovon ernähren wir uns denn als Kinder Gottes? Wenn wir mal bei diesem Bild dieser Nahrung bleiben, dann hat der Paulus hier ja kritisiert, dass sie eigentlich schon Lehrer sein müssten, aber immer noch nur Muttermilch vertragen, keine feste Speise. Und da gibt es einige Gefahren. Es gibt manche, die essen nur Fertiggerichte. Die nehmen nur Sachen zu sich, die schon jemand vorbereitet hat. Oder es gibt Christen, die essen nur Pralinen. Die nehmen sich nur das raus, was besonders gut schmeckt und besonders gut tut und essen das den ganzen Tag. Oder ich sag mal, so jede Art von einer einseitigen Ernährung als Christ ist ungesund. Wir brauchen eine ausgewogene Nahrung. Und wer mehr bekommt, wer auch selber liest, wer nachforscht, wer sich nicht nur durch die Predigt sonntags oder durch kleine Andachtsbücher Wort Gottes holt, wo alles schon drinne steht, der kann mehr wachsen. Es ist gut, selber zu forschen. Es ist gut, selber auf die Suche zu gehen, um zu wachsen. Und dann, es gibt dann Verständnis und Erkenntnis und man wird reifer und man kann wachsen. Wir sollen wachsen. Und wir sollen auch nicht manchmal immer vermeiden, auch mal was Schwerverdauliches zu essen. Wir müssen auch manchmal an Stellen kommen und auch mal Texte lesen oder uns mit Dingen aus der Bibel beschäftigen, die eben nicht im ersten Moment auf der Agenda stehen. Wir hatten das erst zum Predigertreffen gesagt. Gott möchte, dass wir den ganzen Ratschluss der Bibel kennen, dass wir von allem etwas verstehen, dass wir von allem etwas wissen. Das Vorbild für diese volle Mannesreife, wie es an einer anderen Stelle heißt, die wir anstreben sollen, das ist Jesus selbst. Jesus selbst ist so das Bild, das wir anstreben vom Neugeborenen her. Er ist der, den wir nachahmen sollen, in dem, was wir tun. Er hat das gemacht, was in Gottes Augen gut ist. Ich habe mich gefragt, wenn man so dieses Ich kann von mir sagen, ich hatte eine Neugeburt. Wo stehe ich? Was ist mit mir? Ist es wirklich mein Anliegen, weiter zu wachsen? Wo sind da Dinge, die mich noch von Jesus unterscheiden? Von Jesus selbst sagt in Johannes 4, Vers 34 von sich: Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Und das soll mich zu dem dritten Schritt führen. Diese Schritte hängen alle sehr eng miteinander zusammen. Dritten Schritt will ich so überschreiben: Weg vom eigenen Willen hin zum Willen Gottes. Weg vom eigenen Willen hin zum Willen Gottes. Wenn ich ehrlich bin, wenn wir alle ehrlich sind, dann denken wir ja in erster Linie an uns. Was auch immer uns begegnet, was wir sehen, was uns umgibt, hinterfragen wir in erster Linie: Was bringt es mir? Was hat es mit mir zu tun? Bringt mir das überhaupt was? Es gibt ja auch diesen Spruch: Wenn jeder an sich denkt, ist auch an alle gedacht. Das ist so das Motto der Welt. Wenn jeder an sich denkt, dann ist ja keiner vergessen, also mache ich auch mit und denke auch an mich. Ist das der Wille Gottes? Wenn wir beim Bild der Kinder bleiben, dann ist es auch bei den Kindern so. Wenn Kinder etwas sehen, was sie haben wollen, und sie bekommen es nicht, dann schreien sie einfach. Die sehen was und wollen es haben, und zwar sofort. Das ist der eigene Wille. Bei Erwachsenen ist es aber oft auch nicht anders, bloß dass sie gelernt haben, dass das Schreien nichts hilft. Aber das inhaltlich bleibt das Gleiche. Wir wollen einfach unseren eigenen Willen erfüllt haben. Das ist das, was in unserer Natur liegt. Mein Wille geschehe. Das ist das, was die Menschen denken. Und Jesus war ganz anders. Jesus hat gesagt: Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Jesus hatte den Willen Gottes auf dem Herz. Wir können uns dagegen ja, wir können nur dagegen ankämpfen, aber es wird immer wieder dazu kommen, dass wir unseren Willen erfüllt haben wollen. Ich behaupte, fast alle Sünden, die es überhaupt nur gibt, hängen damit zusammen, dass wir unseren eigenen Willen immer erfüllt haben wollen. Wir neiden, stehlen und betrügen, um mehr zu haben. Wir lügen, weil es uns ja weiterhelfen soll. Und weil wir wollen einfach nur selbst befriedigt werden. Deswegen gehen Menschen fremd oder betrinken sich. Wir alle brauchen die Neugeburt, um diesen Willen, den eigenen Willen, wegzubekommen. Unser eigener Wille muss ersetzt werden vom Willen Gottes. Und die Bibel sagt, was der Wille Gottes ist, denn er will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das will Gott, das ist der Wille Gottes. Ist es auch dein Wille, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Oder ist dein Wille ein neues Auto, eine schöne Wohnung, ein neues Handy, was auch immer? Ein Titel, ein Abschluss, dein Status? Sind es solche nichtigen Dinge, solche Haschen nach Wind, was dein Wille ist? Oder ist es der Wille Gottes? Das, was wir wollen, das sind alles diese Dinge, die so nichtig sind. Und es tut ein Stück weit weh, weil das, worüber wir uns oft definieren, das ist ein Haschen nach Wind. Das tut irgendwie ganz schön weh, weil wir Menschen wollen ja relevant sein, wir wollen wichtig sein. Wir wollen jemand sein, wo andere sagen: Mensch, der, was der alles hat und kann und tut. Aber wir haben vorhin gelesen, es bleibt nur der Mensch in Ewigkeit, der den Willen des Vaters tut. Das haben wir vorhin gelesen. Wir müssen also den Willen Gottes kennen. Das ist natürlich Voraussetzung, um ihn dann auch zu tun. Das macht ein Leben mit Ewigkeitswert aus. Lesen wir dazu nochmal ein paar Verse aus dem 2. Korintherbrief. Kapitel 4, Abvers 16. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird auch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Für ein Leben mit Ewigkeitswert müssen wir von dem Sichtbaren wegkommen. Wir müssen unsere Gedanken auf das Unsichtbare, auf das Ewige, auf das Zukünftige richten. Alles, was wir hier sehen, ist vergänglich. Und ich habe mich da auch wieder selbst fragen müssen, beschäftigt mich die Ewigkeit? Denke ich darüber nach? Denke ich über das Unsichtbare nach? Über das, was Gott wichtig ist? Was er möchte? Was seine Ziele sind? Oder wie oft ist jeden Tag immer noch meins, 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 meins wichtig? Das, was für mich gut ist? Diese kurzfristigen, nichtigen Dinge. Beschäftigen wir uns denn wirklich damit, was Gott will? Kennen wir seine Ziele und seinen Willen überhaupt? Und über was definieren wir uns denn? Was würden Menschen über dich und mich sagen, wenn wir sie fragen, wer ist der Richard zum Beispiel? Würden die sagen, das ist der, der arbeitet das und wohnt da und das Haus hat er da? Das wäre ziemlich nicht schlecht. Gut wäre, wenn sie sagen würden, der folgt Jesus nach. Kommen wir zum vierten Punkt, zum letzten. Wir haben heute Morgen schon darüber gelesen. Das klingt jetzt vielleicht etwas seltsam, aber diesen vierten Punkt habe ich genannt, Leben als Knecht Gottes. Als Knecht Gottes. Das ist interessant, weil wir haben doch gesagt, wir sind Kinder und die Bibel sagt auch, wir sind keine Sklaven der Sünde mehr, sondern frei und wir sind Kinder Gottes. Und doch gibt es immer wieder Hinweise darauf, dass wir Knechte sind. Paulus selbst beginnt einige seiner Briefe damit, Paulus, Knecht Christi. Wieso Knecht? Und ich möchte noch was lesen aus dem 1. Petrus, da waren wir vorhin auch fast. Erster Petrus 2, ab Vers 15. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes. In einem Satz finden wir Freie, und in demselben Satz finden wir Knechte Gottes. Das scheint ja kein Widerspruch zu sein, sondern möglich. Interessant ist auch, es gibt das Wort Knecht und das Wort Sklave im Neuen Testament. Es gibt aber keinen Unterschied in dem Wort, was da im Original steht. Es gibt einen Unterschied in unserer Übersetzung. Das Wort, was hinter Sklave und Knecht steht, ist immer das gleiche. Im Neuen Testament gibt es nur ein Wort dafür. Es gibt nur einen Unterschied und dieses Wort Sklave kann im Original heißen, es kommt vom Dienen, ein Dienender wurde so bezeichnet. Und es kann jemand sein, der das unfreiwillig macht und jemand, der das freiwillig macht. Diesen Unterschied gibt es in diesem Wort. Beides ist möglich, es ist aber ein Dienender. Wir haben heute Morgen schon davon gehört und es ist auch so, es gibt ja nur einen Herrschaftswechsel, wenn man neu geboren wird. Wir waren vorher, so sagt die Bibel, Sklaven der Sünde. Wir haben immer wieder das getan, das Schlechte, das, was Gott nicht möchte. Und jetzt ist aber Gott unser Herr. Jetzt haben wir einen Vater, der auch gleichzeitig unser Herr ist. Und wisst ihr, warum sind wir Knechte? Was heißt das? Dienende. Wir hatten es vorhin schon nochmal gesagt. Gott hat die Arbeit schon von Anfang an, schon im Paradies in unser Herz gelegt. Wir Menschen sind dafür gemacht, etwas zu tun. Und selbstverständlich möchte Gott auch, dass Menschen, denen er ein neues Herz gibt, dass die ihm dienen. Wir sind befreit, um zu dienen. Das, was wir tun und dass wir dankbar sind unserem Herrn, das ist die Reaktion darauf, dass wir von ihm befreit wurden und dass er uns errettet hat. Auch da wieder, wir sollen so sein wie Jesus. Was hat Jesus ausgemacht? Was hat er auf der Erde getan? Was hat er immer wieder gesagt, warum er auf die Erde gekommen ist? Ich möchte noch einen Text mit uns lesen aus Philipper 2. Zum Thema heute hätte es so viele Textstellen gegeben, da kann man fast das ganze Neue Testament lesen. Ich hoffe, ich habe nicht zu viele, aber es ist einfach immer wieder wichtig, ich will gar nicht so viel sagen, sondern die Bibel sprechen lassen. Philipper 2 ab Vers 1. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ein paar Gedanken daraus. Wir sollen so gesinnt sein, wie Jesus es war. Und wir lesen, was er gemacht hat. Er entäußerte sich selbst. Aus dem Himmel kam der auf die Erde, Jesus. Der hat die Herrlichkeit Gottes verlassen, um was zu werden? Ein dienender Knecht. Er nahm die Gestalt eines Knechtes an und kam auf die Erde, um zu dienen, um in so großer Demut zu dienen und um den Willen seines Vaters zu tun. Und diese Gesinnung, so sollen auch wir sein. Auch wir sollen Dienende sein. Demütige Dienende, die den Willen Gottes tun. Und noch was steht im Text. Vers 9. Weshalb hat Gott ihn so hoch erhöht? Genau darum, weil Jesus so war. Weil er demütig war und weil er voller Liebe war und weil er ein gehorsamer Knecht war, weil er gedient hat. Das heißt, eine Erhöhung in der Ewigkeit, ein hoher Status in der Ewigkeit, hat einen direkten Zusammenhang damit, wie man hier dient auf der Erde. Ob man hier demütig ist und ob man hier den Willen Gottes tut. Es gibt einen Zusammenhang zwischen sich hier klein machen und hier in den Dienst zu treten und einem Lohn, einer Erhöhung in der Ewigkeit. Ich lese jetzt nochmal weiter ab Vers 12. Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Es gibt hier ein paar Verse, die müsste man, glaube ich, mal in einer extra Predigt erklären. Mir geht es hier hauptsächlich darum, dass wir natürlich mit Furcht und Zittern, dass wir einen Respekt vor Gott weiterhin haben sollen. Auch unsere Väter sollen wir ja respektieren und nicht ihnen auf der Nase rumtanzen. Und hier steht aber, dass wir etwas bewirken sollen. Die Elberfelder sagt, bewirken, bei mir steht die Verwirklichung der Rettung. Es ist unsere Aufgabe, ja, als Reaktion auf die Errettung Gottes auch zu dienen und ihm ja etwas davon, ja, einfach zu folgen und das zu tun, was er möchte. Wir sind als Lichter auf die Erde gestellt. Wir sollen in seinen Dienst treten, ohne Murren und ohne Bedenken. Und da habe ich auch festgestellt, dass das manchmal schwer ist, weil man doch manchmal versucht ist zu sagen, schon wieder muss ich, schon wieder soll ich was tun. Aber was steht da? Das haben wir eben gelesen, das Wollen kommt von Gott und auch das Vollbringen kommt von Gott. Was wir auf der Erde höchstens sein können, ist nicht irgendwie super Prediger oder Ältester aus eigener Kraft oder Diener so und so und der macht aber viel. Das sind alles Dinge, die hat Gott im Wollen geschenkt und auch im Vollbringen geschenkt. Wir können aus unserer eigenen Kraft auch nachher nichts machen, selbst wenn wir von Neuem geboren sind. Das kommt auch von Gott. Ich habe doch noch einen Punkt. Punkt 5 sehe ich gerade. Ich habe gestern Abend umgestellt. Ein letzter Punkt, aber nur kurz. Punkt 5 ist Dienst mit Fokus auf den Lohn in die Ewigkeit. Was ist bei unserem Dienst wichtig? Was mir aufgefallen ist, ist, sobald wir Menschen etwas tun, sobald ich etwas tue, sobald ich in einen Dienst trete und das ist vielleicht, ist was geworden oder da ist irgendwas dadurch passiert, kommt dieses immer wiederkehrende Problem, dass man sich sofort was darauf einbildet, dass man sofort denkt, Mensch, war jetzt schon ganz gut, habe ich schon jetzt was erreicht. Wir haben aber eben gelesen, wie das ist. Das gibt gar keinen Grund dafür. Alles mit Ewigkeitswert kommt von Gott. Einfach alles. Der höchste Grad, den wir auf der Erde erreichen können, wir Menschen, ist ein treuer Knecht zu sein, ein gehorsamer Knecht zu sein. Das ist eigentlich das Beste, was wir erreichen können. Und da gibt es nichts, um sich was darauf einzubilden. Gar nichts. Das Schöne ist aber, dass Gott uns Lohn verspricht, mehrfach in der Bibel. Und auch da sehen wir, dass es einen großen Unterschied gibt zu einem Sklaven, der gezwungen wird. Es gibt bei Gott keinen Dienst, wo er sagt, du machst das jetzt oder du fällst tot um oder dann kommst du ins Gefängnis, wenn du jetzt nicht für mich dienst. Seine Kinder, die dürfen dienen und die dürfen Lohn bekommen und Gott möchte das. Aber wir sollen gehorsam sein, wir sollen einfach hören. Wenn Gott möchte, dass wir etwas tun, dann ist es gut, das zu tun. Und die Bibel geht so weit, dass sie sagt, wer weiß, etwas Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Aber es gibt keinen Grund, stolz zu sein. Die Bibel sagt auch immer wieder, dass wir können das Wort aussehen, wir können auch begießen, aber der Einzige, der Gelingen schenken kann, ist Gott. Gott kann nur etwas aus dem machen, was er uns als Aufgabe gibt. Ich möchte noch einen allerletzten kleinen Text lesen. Aus Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Die drei Verse fassen das sehr gut zusammen. Das Wichtigste, was wir Menschen in unserem Leben zu klären haben, um zu einem Leben mit Ewigkeitswert zu kommen, ist es, Sind wir von neuem geboren? Sind wir diese neue Schöpfung geworden? Wenn du das nicht bist, kann ich dir nur raten, beschäftige dich mit dem Wort Gottes. Frag nach. Wir müssen von neuem geboren werden. Ansonsten sieht es schlecht aus. Wir werden nichts mit Ewigkeitswert haben, wenn wir einmal vor Gott, unseren Schöpfer, treten. Und das werden wir alle.